ARD. Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In dieser geht es um ein ganz aktuelles Thema, und zwar um Laufenten im Garten. Und warum? Ja, weil in diesem Jahr die Nacktschnecken wirklich ein Ausmaß angenommen haben. Die sind schon zur richtigen Plage geworden. Also ich habe noch nie so viele Nacktschnecken in meinem Garten abgesammelt wie in diesem Jahr. Und da lohnt es sich fast gar nicht mehr zu gärtnern, weil die echt alles wegfressen. Ganze Tomatenpflanzen weggefressen. Die sind nicht nur auf den Kartoffeln, die sind echt überall in den Blumen. Also die haben wirklich den Garten verwüstet. Und das geht nicht nur mir so. Das geht auch euch so. Und viele haben uns geschrieben und gesagt, oh, was soll man denn da machen? Weil umbringen ist es irgendwie auch blöd und will man nicht. Und Schneckenkorn wollen halt auch viele nicht im Garten haben. Also bleibt nur absammeln, wegbringen oder eben ja um die Ecke bringen. Dazu könnt ihr euch auch gerne mal Folge 43 anhören zum Thema Schnecken im Garten. Und was mache ich denn dann auch mit den Tieren? Ne? Also was ist einigermaßen human, mehr oder weniger, mit kochendem Wasser übergießen oder zerschneiden. Aber das will auch nicht jeder machen. Also kommt immer wieder die Frage auf, wieso denn nicht einfach Laufenten sich im Garten halten und denen quasi die Schneckenbekämpfung überlassen. Das ist eine total schöne Idee, und dann habe ich mich schlau gemacht und geguckt, mit wem könnte ich darüber reden, und bin bei Markus Kohlhoff gelandet vom Sonderverein der Laufentenzüchter Deutschlands in Lohne in Niedersachsen. Und ich habe Herrn Kohlhoff leider nur telefonisch erreichen können, deswegen seht es mir nach, dass sich die Qualität dieser Folge ein bisschen von den anderen unterscheidet, weil wie gesagt, wir konnten nur telefonieren, aber das macht gar nichts, der Inhalt zählt, und wenn er vielleicht irgendwas nicht auf Anhieb versteht, dann spult einfach nochmal zurück und hört es sich nochmal an. Das ist ja das Gute an einem Podcast. Den kannst du ja immer wieder hören, so oft du willst, auch öfters hintereinander. Deswegen, genau, um den Inhalt geht es. Und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass wir telefonieren können zum Thema Laufenten, Herr Kohlhoff. Hallo.
Guten Morgen.
Für wen lohnt es sich denn, Laufenten überhaupt zu halten?
Es lohnt sich eigentlich für jeden, der einen kleinen Garten hat und Probleme mit Schnecken oder Kleingetier hat, um diese biologisch aus dem Garten zu entfernen oder entfernen zu lassen. Allerdings, man muss darauf achten, dass man die Tiere tiernah hält, und man sollte diese auch melden beim Veterinäramt.
Okay, da wären wir schon bei der nächsten Frage, was man denn bei der Haltung überhaupt beachten muss. Also da beim Veterinäramt melden ist das eine. Was noch? Was heißt denn dann eine artgerechte Haltung für Laufenten? Wie lebt denn so eine Laufente?
Man muss denen also eine Wasserstelle bieten, am besten eine Bademöglichkeit, was man auch regelmäßig reinigen soll, weil die auch frisches Wasser brauchen. Sie bräuchten einen Stall, der eigentlich nicht isoliert sein muss, nur als Unterstand, wo die Tiere sich zurückziehen können und wo man sie vor allen Dingen als wichtig nachts einsperren kann, damit sie nicht irgendwie durch Wildgetier mitgenommen werden können.
Okay, nun kennt man das ja von Hühnern, dass die, wenn man die frei laufen lässt, die verwüsten ja dann ganz schön den Garten. Wie ist denn das bei Laufenten?
Bei den Enten ist es so, es kommt auf die Anzahl der Tiere drauf an. Die haben natürlich kein Klo im Endeffekt, im wahrsten Sinne des Wortes. Die machen den Kot dahin, wo sie auch gerade den Darm entleeren wollen. Es kommt auf die Besatzdichte an, wie viele Tiere man hält und wie viel Fläche man hat und wie viel Grün da ist, wie viel Pflaster da ist und so weiter und so fort.
Was würden Sie denn empfehlen, wie viele Tiere man mindestens halten sollte? Ein Pärchen?
Man sollte mindestens ein Pärchen halten, also Männlein, Weiblein. Wenn man mehr halten möchte, sollten die Männer nicht in der Überzahl sein, weil die Laufenten sehr triebig sind und die Enten sehr viele Eier legen. Und solange die Enten Eier legen, sind die Äpfel triebig. Und wenn man zwei Äpfel hat oder drei Äpfel und eine Ente, dann wird die einzelne Ente arg in Mitleidenschaft gezogen.
Okay, Sie sagen, die legen Eier, die Enten. Kann man die auch essen?
Die kann man auch essen. Also wenn man ein wenig Kraftfutter reicht, können die also bis zu 200 Eier im Jahr legen. Das ist fast ein gutes Legehuhn. Die Eier sind auch alle verzehrbar. Empfehlung ist natürlich, es kommt auf die Haltung drauf an, sind die sauber gehalten worden. Zum Backen und zum Kochen sind die Eier immer geeignet.
Das ist ja interessant. Das heißt, wenn ich mir Laufenten gegen Schnecken in den Garten hole, hätte ich dann einfach noch einen positiven Nebeneffekt, weil die Enten auch Eier legen, habe ich dann auch einen kleinen Eierlieferanten.
Richtig.
Und sagen Sie, die Laufenten, wenn ich mir so vorstelle, die watschen durch meinen Garten, dass sie da hinkacken, ist mal dahingestellt, finde ich jetzt gar nicht so schlimm, habe ich vielleicht auch noch ein bisschen Dünger mit im Garten. Aber ich stelle mir natürlich die Frage, wir haben dieses Jahr eine wirklich extreme Belastung durch Schnecken. Fressen die Laufenten tatsächlich nur die Schnecken oder gehen die auch an meinen Salat?
Die fressen nicht nur die Schnecken, die fressen auch anderes Grünzeug. Wenn da Salat steht, fressen sie auch Salat. Das heißt ja nicht nur, dass die im Gemüsegebiet laufen, die laufen ja auch in einem anderen, ich sag mal, Blumenbeet oder Grasanlage, was man da hat, oder Gartenanlage. Die müssen sich, also die brauchen auch eine vielseitige Kost, brauchen die jetzt auch. Die fressen aber auch Schnecken, weil sie den ganzen Tag beinig sind und am Laufen sind und am Suchen sind.
Die Frage ist, wie kann ich denn meinen Gemüsegarten vor den Enten schützen und trotzdem dafür sorgen, dass sie die Schnecken fressen?
Da muss man den Salat ja halt ein bisschen einzäunen, sodass die Laufenten in dem Bereich nicht hin können, weil die Schnecke wandert ja. Die ist zwar sehr gerne beim Salat oder Kohl, aber irgendwann wandert sie auch mal ab und in dem Moment, wo sie dann abwandert oder durch den Draht entweichen kann, kann sie gesammelt werden.
Okay, und lassen Sie uns nochmal über die Fütterung der Laufenten sprechen. Also es gibt Kraftfutter, dann legen die gute Eier, sie fressen die Schnecken, ernähren sich aber nicht hauptsächlich davon. Gibt es da spezielles Laufentenfutter oder kaufe ich Entenfutter im Fachhandel? Wie füttere ich die Enten?
Also wenn man wirklich ausgewachsene Laufenten anschafft, sind die eigentlich auf dem Gröbsten schon raus. Das heißt, man kann einfach ganz normales Körnerfutter reichen. So, wenn man Jungtiere hat oder Küken, ist wie bei Kindern, die brauchen ein wenig mehr Kraftfutter, dann gibt es ein spezielles Starterfutter für Gänse bzw. Enten.
Und fressen eigentlich alle Laufenten Schnecken oder muss ich bei der Anschaffung der Laufenten da nochmal auf bestimmte Rassen gucken? Ich meine, Sie züchten Laufenten, Sie wissen da genau Bescheid. Also auf was muss ich da beim Kauf achten?
Empfehlenswert ist es, dass man sich die Laufenten bei einem Züchter besorgt. Und nicht unbedingt auf dem Markt. Man kann da auch Glück haben, weil oftmals werden die nur als Schneckenfresser angepriesen. So, und das sind dann halt oftmals keine Laufenten, sondern irgendwelche Kreuzungen. Wenn man denn auf unsere Homepage geht, www.laufenten-sv.de, da kann man also durch Bilder und Fotos sehen, wie sie aussehen müssen als Küken bzw. auch als erwachsene Tiere. Und auch die einzelnen Farbenschläge sind da zu sehen. Und schon kann man eingrenzen, sind das artenreine Laufenten oder sind das keine.
Das heißt, alle artenreinen Laufenten fressen von Haus aus Schnecken.
Ja, wenn man andere Medienberichte verfolgt, sieht man auch, dass die zum Beispiel in Japan oder China in den Reisfeldern gehalten werden. Dann ist mir also auch bekannt, dass die in Afrika, beziehungsweise also Südafrika, werden sie herdenweise in eine Weinberge getrieben, um da auch das Ungeziefer zu entfernen. Und wenn man diese Bilder mal verfolgt, dann sieht man schon, es sind oftmals auch Kreuzungen dabei, aber es sind Laufenten. Die Laufente muss aufrecht gehen. Alles andere ist keine artenreine Laufente.
Okay, und die Laufenten mögen einfach auch gerne Schnecken. Ich habe schon mal gelesen in einem Artikel, dass diese neue Kreuzung zwischen der spanischen Wegschnecke und der Wegschnecke, dass die so ein, also ich merke man auch, wenn man die absammelt, die haben wirklich so einen extremen Schleim, das mögen ja nicht mal Igel. Und die Laufenten haben damit kein Problem, auch mit diesen neueren Kreuzungen der Schnecken, der Nacktschnecken, weil die echt extrem schleimig sind?
Jetzt abhängig, die fressen diese Schnecken auch, aber dazu brauchen die Wasser. Die nehmen die Schnecke in den Schnabel und müssen die von dem Schleim befreien. Das heißt also, sie laufen zum Wasser und spülen die erstmal ordentlich ab und durch, sodass der meiste Schleim davon weg ist. So, und dann wird die verschlungen. Und wenn man so eine Schnecke sieht, die eine Fingerlänge hat, da braucht man ja auch nicht so viel Masse, um satt zu werden. Da verschlingen die nicht etliche von. Deswegen ist es empfehlenswert, man soll sich überlegen, ob man welche haben will, ob man eine Platz hat und auch eine Stallung und Einfriedung des Grundstückes. Dass man sich die ganzjährig anschafft, dann hat man auch Spaß und Freude an diesen Tieren. Das ist natürlich auch eine Verpflichtung fürs ganze Jahr, weil im Frühjahr sind die Schnecken klein. So, und dann fangen diese Laufenten schon an zu absammeln, sodass diese kleinen Knöpflinge, sage ich mal, größer sind sie nicht. Und somit hat man dann im Frühjahr den ersten Effekt, dass die abgesammelt werden und in der Regenperiode, so wie jetzt, vor allem wenn es feucht ist, die ganzen Schnecken gar nicht mehr da sind.
Das leuchtet ein. Und was ist jetzt so die beste Jahreszeit, um sich Laufenten anzuschaffen?
Für einen Anfänger, der komplett mit Laufenten neu anfängt, ist Jahreszeit eigentlich egal. Für einen, der schon welche hat und noch ein paar dazu haben will, sollte man auch darauf achten, dass wenn Äpfel vorhanden sind, dass diese nicht mehr triebig sind. Das heißt also, wenn sie in der Mauer gegangen sind. Weil solange die triebig sind, und man setzt bei einem alten Pärchen Jungtiere dabei, da hat man selten Glück, dass die Jungtiere das überleben. Der beste Zeitpunkt ist im Herbst, dann hat man im Herbst und Winter Freude dran und im Frühjahr fangen die an zu sammeln.
Und was muss ich bei der Haltung dann im Herbst beachten? Also vorausgesetzt, ich habe ein Gartengrundstück, was mir selbst gehört, denn eigentlich müssen wir da an der Stelle nochmal erwähnen, dass Laufenten im Kleingarten, also in einer Kleingartenanlage nicht erwünscht sind, weil das ist ja Tierhaltung, ne? Das geht ja da gar nicht.
Das kommt auf die Kleingärten drauf an, einige sind mit Tierhaltung und einige nicht, das muss jeder Kleingartenbesitzer selber abklären. Also zumindest sollte das Grundstück eingefriedet sein, die Ente ist flugunfähig, das heißt also irgendwo reicht maximal so ein halber Meter Zaun. Allerdings dieser halber Meter Zaun reicht nicht für das, was von außen reinkommt, Fuchsmarder und so weiter. Ich sage einfach mal, Meter hohen Maschendrahtzaun mit einer 40er Masche, wo also von außen immer so nichts durchkommt. Man muss sie dann abends, bevor es dunkel wird, soll man sie einstellen. und dann morgens, wenn man aufsteht oder zur Arbeit fährt, noch wieder auf. Dann kann man sie laufen lassen. Empfehlenswert ist es dann, wenn die Schneckenperiode oder Schneckenzeit ist, dass man die Enten dann wirklich nur abends füttert. Und dann kann man auch gleichzeitig im Stall die Futterquelle bieten. Und dann wissen die auch, dass sie abends ins Stall müssen, weil wenn man morgens Futter gibt, sind sie erstmal satt. Dann ist der Trieb zum Sammeln und zu suchen erstmal gering.
Ah, das gleiche. Ich hatte jetzt gedacht, man sollte die morgens füttern, weil ja die Schnecken nachtaktiv sind. Aber nachts muss ich ja die Enten in den Stall tun. Das heißt, ich füttere die einfach abends, dass sie schön in den Stall gehen. Und dann fangen die Enten morgens früh gleich die Schnecken, die dann noch aus der Nacht unterwegs sind.
Richtig. Die drehen die um. Die Schnecken sind ja nicht weg tagsüber. Die liegen ja irgendwo im Verborgenen unter Grün. Und da wird die Ente also aktiv werden und dreht die einzelnen Blätter um. Wenn man Laufenten hat und ich sage jetzt mal die Winterzeit hat, Frostnächte oder Schneenächte, Tage, dann sieht man, also wenn man sie abends mal betreut und mal durchguckt, wo die Ente am Tag überall gewesen ist, durch die Fußspuren, die sie hinterlassen haben. Die Laufente wuselt eigentlich den ganzen Tag irgendwo rum.
Das ist total spannend. Das heißt, die Laufente im Winter hat auch kein Problem mit kalten Füßen im Schnee?
Nein, im Winter hat keinen isolierten Stall. Aber so, dass die einfach, nein, die nur geschützt sind gegen Raubfeld. Mehr ist eigentlich gar nicht.
Okay. Und wie viel Platz braucht so eine Laufente pro Quadratmeter? Also wenn ich jetzt sage, ich habe eine Kleingartenanlage, die das toleriert, dass ich mir Laufenten halte, sind ja Schneckenfresser, habe jetzt, sage ich mal, 400 Quadratmeter. So ist es ungefähr durchschnittlich ja auch im Kleingarten. Wie viele Enten gehen denn da?
2, 3, 4.
Maximal.
Ja, weil man muss ja auch die Zeit berücksichtigen, wo die Vegetation nicht mehr da ist, weil die finden dann ja auch nicht mehr sehr viel. Den Erfolg gegen Schnecken hat man eigentlich erst im Jahr danach.
Was halten Sie denn von Mietenten? Ich habe nämlich im Internet gefunden, das Konzept Rente-Ent heißt das, dass man sich einfach so ein Entenpärchen ausleiht für den Garten und dann kann man das wieder zurückgeben.
Gibt es, glaube ich, in Österreich, in Deutschland wirklich keinen, der das anbietet, weil wir reden von einem lebenden Tier und nicht von einer Sache, was man mieten und leasen kann. Wird also nicht gern gesehen, weil oftmals die Tiere einfach nur als Sache gesehen werden, morgens laufen lassen, 2 Tage Schnecken fressen lassen und unsere Garten sauber sein, das ist nicht. Also man hat eine Verpflichtung, wenn man ein Tier hat. Also genau wie man einen Hund hat oder so. Man verleiht ja auch nicht seinen eigenen Hund und so weiter und so fort.
Oder die Katze zur Mäusejagd.
Ja.
Okay, also sagen Sie, Abstand davon halten und eher überlegen, dass man in seinem eigenen Garten die Bedingungen so schafft, dass man auch eine artgerechte Haltung für Laufenten schaffen kann. Weil lohnen tut sich das schon, oder? Welche Erfahrungen haben Sie?
Unser Garten ist schneckenfrei, weil wir ganzjährig Laufenten haben, die immer suchen. Und wir haben auch eingefriedet, oder sagen wir mal, die eckigen Bereiche, wo die Laufente nicht hin soll. Und da sieht man halt morgens, wenn es feucht ist oder wenn es geregnet hat, dann kommen die Schnecken da raus. Aber da werden sie nicht lange eine Überlebenschance haben, weil die Enten die halt absammeln.
Sehr gut. Fleißige Enten als Schneckenbekämpfer sozusagen. Das heißt, ich brauche ein eingefriedetes Grundstück, wo die Ente nicht abhauen kann, wo sie nicht durchkommt. Ein Gehege, wo sie nachts geschützt ist, dass der Fuchs sie nicht holt oder der Marder. Und wie viel Wasserstellen muss man da so hinstellen? Weil Sie sagen, die waschen ja die Schnecken erstmal, bevor sie fressen. Muss man da mehrere hinstellen? Sagen wir mal jetzt mal bei 4 Enten, was ja wahrscheinlich realistisch ist, wenn man sich Laufenten, 2 Pärchen vielleicht anschafft. Oder 3 Weibchen und 1 Männchen, wie ich sie richtig verstanden habe, macht mehr Sinn. Wie viel Wasserstellen?
Eine, wenn man sie regelmäßig reinigt. Regelmäßig als für mich eigentlich bei diesen Temperaturen täglich. Ja, da geht's los. Ich kenne das. Einige haben eine Wasserstelle, weil sie halt nicht jeden Tag sauber gemacht wird, wo die sich baden können, in einer Art Duschwanne. So, und bieten dann zusätzlich einfach hier und da stellt man Eimer mit Wasser hin. 10 Liter Eimer, wo die Enten denn das Wasser nehmen können und die Schnecken spülen können. Also ich sage mal, eine schöne Möglichkeit ist am besten eine kleine Teichanlage haben, wo man das Wasser regelmäßig wechseln kann. Wäre eine Möglichkeit, eine gebrauchte Duschwanne eingraben, so den Abfluss ebenerdig nach unten zum Boden laufen lassen. Und wenn man die Tiere abends, bevor man sie oder wenn man sie in den Stall gejagt hat, eben eine Stöpsel zieht, läuft das Wasser raus, versickert in den Boden. Und frisches Wasser rein. Dann haben die jeden Morgen frisches Wasser. Wenn man das macht, wenn die Enten draußen sind und reinigt dann diesen Bottich, wird das Wasser auch auf dem Boden laufen, aber Wasser zieht Enten magisch an. Und in dem Bereich, wo dann das Wasser immer hinfließt, ist der Boden kaputt, beziehungsweise ist meistens die Grasnarbe kaputt geschnabelt.
Wie bei den Hühnern, die dann den Rasen wegmachen, genau, macht dies der Ente an der Wasserstelle.
Ja, ne, die Ente, der hat Huhn schart und die Ente macht dann mit dem Schnabel, ich sag mal, ist ein kleines Dreckloch.
Okay, das wollen wir nicht. Aber weil Sie gerade sagen, Wasser, badet die Ente dann auch gern?
Ja, in dem ausgiebige Bäder nehmen die. Öfters am Tag. Morgens meistens, mittags, je nachdem, wenn es denen gefällt.
Gut, das heißt, es reicht diese Wasserstelle zum Spülen und zum Baden. Also sollte groß genug sein.
Ja, also nur ein Wassereimer reicht nicht.
Gut zu wissen. Schön, dann will die auch noch baden. Also brauche ich quasi einen kleinen Entenpool.
Ja, und Man sollte darauf achten, dass diese Badebehälter, die man hat, viele legen auch einfach von Zweckentfremden einen Fischpool, wo man Goldfische drin hält. Diese sind oftmals doch relativ tief, 50, 60 Zentimeter. Vor allen Dingen geht da auch viel Wasser rein. Diese müssen immer voll sein, weil die Ente da sonst nicht rauskommt. Die säuft ab, wenn das zu steil ist. Als Stütze kann man einfach sagen, wo der Mensch aus dem Teich Fuß vor Fuß rausgehen kann, kommt die Ente auch raus. Und eine Badewanne, die ist im Endeffekt schon eine Badewanne, die ist im Endeffekt schon zu tief und zu steil.
Okay, das heißt, sie braucht eine ordentliche Böschung, um rein und raus zu kommen aus ihrem Badebehälter.
Ja, weil die Ente ja flugunfähig ist. So, und die kann nur mit den Füßen rausgehen. Die schlägt sich zwar rauf mit den Flügeln, kann aber Problem werden, wenn es Jungtiere sind. Der Flügel oder das Flügelgefieder bildet sich als allerletztes aus im Gefiederbereich bei den Laufenten. So, und dann haben die ein Eigengewicht und die können sich aus dem Wasser nicht rausschlagen. Beziehungsweise, wenn es Alttiere sind, die haben auch irgendwo einen Mauserzeitpunkt, wo die Federn dann weg sind. So, dann haben die auch ein zu großes Eigengewicht und kommen halt nicht aus dem Wasser raus und saufen elendig ab.
Ach, das ist aber nicht schön, das wollen wir nicht. Wie alt wird eigentlich so eine Laufente?
Von der Pflege abhängig, ich würde mal sagen, bis zu 10, 11, 12 Jahren, je nachdem, wie der Alter oder Züchter diese Tiere pflegt.
Hat man dann länger was davon sozusagen? Ist ein kleines Haustier. Können Sie noch was zu den Preisen sagen, so als Orientierung? Was bezahlt man für eine Laufente, wenn man sich also drei Weibchen und ein Männchen zum Beispiel anschafft?
Ja, da würde ich einfach mal sagen, irgendwie so zwischen 100 und 150 Euro insgesamt.
Ach, insgesamt?
Für die Herde. Pro Tier würde ich mal irgendwo sagen, zwischen 30 und 40, 50 Euro, je nachdem. Auch die Züchter geben einen Mengenrabatt.
Aber dann je nach Grundstücksgröße, also Orientierung finde ich eigentlich ganz gut. Eine Ente 100 Quadratmeter.
So Pi mal Daumen, ja.
Okay, und wichtig, mehr Weibchen als Männchen.
Ja, oder man muss eine reine Männerherde halten, das ist auch eine Möglichkeit.
Ach, eine reine Männerherde geht auch?
Es geht auch, eine reine Frauenherde geht auch. Bloß, die Männer wollen ja auch nicht untergebracht sein.
Gut, also könnte man sich entscheiden, ob man einen Männerclub aufmacht oder einen Mädelsclub?
Ja, und das ist immer wieder ein... Sag ich mal so, die Züchter wissen, welche Geschlechter die haben.
Und wenn ich jetzt sage, ich habe drei Weibchen und ein Männchen, die legen dann Eier, dann züchte ich ja unfreiwillig dann vielleicht auch. Oder die brüten doch bestimmt auch, oder?
Wir haben erstmal einen Legetrieb so, und sag mal, die fangen so gegen Ostern oftmals an zu legen oder meistens an zu legen. Und dann legen die erstmal eine Zeit lang. Man sollte die Eier aber wirklich täglich absammeln, weil dann entwickeln sie auch nicht den Bruttrieb. Wenn da irgendwo schon 10 Eier in der Ecke liegen, die Ente denkt dann, oh, das Gelege ist voll, ich setze mich hier zu brüten. Man sollte die Eier täglich eigentlich absammeln. Aber eins liegen lassen in dem Gelege, damit die am nächsten Tag wieder da legen. Und man sollte halt regelmäßig absammeln.
Da höre ich jetzt aber raus, dass die keine Legebox oder sowas haben. Die machen das nicht im Stall, die machen das im Garten.
Ja, wenn man eine Stallung bietet, die Ente legt eigentlich morgens immer rechtzeitig. So, und die hat meistens so gegen 7:30 hat die Ente schon gelegt. Mhm. Und dann kann man das nämlich gleich in einen Abwasch, hat man die Eier im Stall, haben sie schon gelegt, kann sie schon gleich einsammeln, braucht die mehr auf Grundstück Eier suchen. Sonst machen sie auch irgendwo ein Nest, kann man auch nachvollziehen, wenn man dann mal Zeit hat. Es fehlt ein Tier, muss man sich halt auf Beobachtung setzen, wo kommt die Ente irgendwann mal raus, um das Nest zu finden, wenn es irgendwie nicht ein großer botanischer Garten ist, wo viele Sträucher und so weiter Möglichkeiten sind.
Ich bin ein bisschen traurig, dass ich in meinem Kleingarten keine Laufenten halten darf. Aber für all diejenigen von euch, die das jetzt hören und sagen, oh ja, ich kann das machen, ich habe einen Privatgarten oder einen Garten, wo das einfach auch erlaubt ist, dann ist das doch eine super Empfehlung, sich solche wunderbaren Tiere zu halten, weil ich finde, die Haltungsbedingungen, die sind überschaubar, die sind auch für Anfänger machbar. Und dann kann man auch was gegen die Schnecken tun und hat einfach kleine Gartenhelfer mit dabei.
Bei mir kommen auch viele Leute, die mal welche holen. Die rufen dann auch im Laufe des Jahres 2-3 Mal an, wenn sie Probleme haben, was kann das sein oder was muss ich ändern. Und dieses wollen die Züchter auch gerne immer mitteilen und ihre Meinung dazu abgeben, damit die auch nicht alleine gelassen werden. So, und das gehört auch dazu, wo ich meine Tiere kaufe, der hat auch eine gewisse Pflicht, Auskunft zu erteilen, beziehungsweise diese Laufentenhalter zu informieren. So, und das machen eigentlich durchgängig fast alle.
Sehr gut. Und eine Übersicht über alle Züchter in der Region sozusagen findet man ja dann bei Ihnen auch auf der Seite.
Richtig, da sind Mitgliedersitze, wir sind bundesweit organisiert. Man kann sich jetzt auch so setzen, man guckt die Zuchtanlage an, bei denen man Tiere holt. Man macht sich ein Spickzettel fertig, was man wissen will an Fragen. Und man sieht auch gleich, wie die gehalten werden. Und man kann schon sehr viele Ideen mitgeben.
Sehr schön. Wir schauen einfach im Garten, haben wir den Platz, haben wir die Möglichkeit, haben wir die Einzäunung, haben wir die Bedingungen und sind wir auch tatsächlich jeden Tag im Garten, um uns um diese Tiere zu kümmern, weil es ist ja tatsächlich wie ein Haustier, das im Garten wohnt und sich um meine Schnecken kümmert. Und dann ist eine Laufente durchaus auch was für Anfänger.
Ja, auf jeden Fall. Aber jeder sollte sich vorher irgendwo Input holen, um da nicht blauäugig reinzulaufen. So, die Blauäugigkeit haben viele, die Rente-Enten machen. Und wir haben auch eine Verpflichtung zur Kreatur. Die Ente ist auch eine Kreatur. Die wissen nicht, was sie mit den Tieren machen wollen. Die denken, ich habe in den letzten Monaten oder letzten 2 oder 3 Monaten so viele Anrufe, die denken, die mieten uns irgendwo jetzt 3 Enten, haben sie 4 Tage im Garten, die Schnecken sind weg. Das funktioniert nicht. Und ganz ehrlich gesagt, so wie ich das Thema auch nachverfolge, der Züchter, der die Enten vermietet, muss dann vielleicht noch eine Stallung mitbieten, weil das ja auch irgendwo nicht da ist. Und dieses ganze Know-how, was er mitbietet und die Tiere, im Grunde genommen schreiben diese Personen, die das durchziehen, die Enten mit einmal mieten ab. Die gehen davon aus, dass sie gar nicht lebend wiederkommen.
Ah nee, das geht ja gar nicht.
Weil die Ente muss sich auch eingewöhnen. Die hat auch eine Eingewöhnungsphase. Die haben ihr Revier. Und wenn man da irgendwo ein Grundstück hat und hat dann 2, 3 Enten laufen, wie gesagt, die müssen sich erstmal eingewöhnen. Die müssen die Gärten auch kennenlernen. Die müssen Wasser finden. Die müssen die Hütte finden, wo sie auch untergekommen sind. Die müssen die Grenzen finden und so weiter und so fort.
Also auf was muss ich denn bei der Haltung noch achten?
Man sollte auch im Garten im Endeffekt, was für Gehölz ist da? Weil es gibt ja auch giftige Gehölze. Hat man im Garten kein Grün und man hat zum Nachbarn einen Zaun gezogen und da wächst zum Beispiel Efeu hoch. Weil die ja Grün gebrauchen, fressen die das Efeu. Und durch dieses Efeu gehen die qualvoll zugrunde. Die werden vergiftet. Hat man Taxus im Garten, die Beeren, die da sind im Herbst, die roten Beeren vom Taxus, die sind giftig. Die Tiere sterben. Hat man Eibe im Garten, wenn man kein Grün hat und der schmeißt dann meistens so Mai, Juni schmeißt er seine grünen Blätter ab. Die werden gefressen. Das dauert keine 5 Stunden, dann liegt die Ente auf dem Rücken. Einmal habe ich es zum Beispiel gesehen, da bin ich auch hingefahren, die war ganz verzweifelt. Super schön Garten, gepflegt, Rasen mit Blumen und Sträuchern und so weiter und so fort. War natürlich eingefriedet, dass Enten nicht auf den Rasen durften, weil da ja die Kacke liegt. So, die Ente hat sie grün gesucht und hat das Efeu gefressen und ist elendig zu lohnen.
Also die Ente braucht auf jeden Fall grün. Sie muss auf den Rasen dürfen und am besten hat man kein Efeu und keine Eibe in seinem Garten. Und wie sorge ich im Winter für grün, wenn da Schnee zum Beispiel liegt oder halt nicht viel Grünes da ist? Fressen die auch Heu?
Nee, Heu fressen sie nicht. Man kann den einfach mal, es fallen auch im Haushalt oftmals Sachen ab, die irgendwie sonst in eine Biotonne gehen. Ich sage jetzt mal Kartoffeln, die übergeblieben sind. Natürlich gekochte Kartoffeln. Also bei uns ist das zum Beispiel so, wenn Kartoffeln übergeblieben sind und die sind kalt und die sehen schon eine Person um die Mittagszeit mit so einem Kochtopf durch die Gegend laufen, dann warten die schon auf die Kartoffeln. Das sind Leckerlis für die. Nudeln, übergebliebene Nudeln, natürlich ohne Soße. Einfach die rohen Nudeln, wenn sie gekocht sind, sind sie übergeblieben und bevor sie Biotonne gehen. Auch diese sind Leckerlis für die Laufenten. Man kann auch einfach mal im Winter Salatkopf kaufen oder Grünkohl. Kohlsorten sollten natürlich einmal übergefroren sein. Weil sonst machen die nämlich auch Blähungen. Das kann auch Schwierigkeiten geben. Die fährt man ja die Haare nicht vom Kopf. Denn man kennt ja viele, die dann zu Weihnachten und Silvester kriegen, ihr Hund besonderes Futter oder so. Ist bei Enten genauso.
Ja, also wichtig ist es, dass man sich im Vorfeld erstmal informiert. Was braucht die Ente alles? Ich glaube, dass diese Podcast-Folge einfach gut dazu unterstützt. Und wichtig ist, dass man sich auch mit der Fütterung der Enten beschäftigt. Guckt einfach, was man für Pflanzen im Garten hat, ob das überhaupt passt.
Ja, aber wie gesagt, wenn da anderes Grünzeug angeboten wird, ist das kein Problem. Man kann ruhig den Efeu in Garten, man muss nur anderes Grünzeug anbieten. Nicht nur Efeu.
Gut zu wissen. Sehr schön.
Der Bedarf ist da und man merkt es auch, was man da täglich an E-Mails bekommt. Die Leute, die ratlos sind, gegen die Schnecken und suchen und suchen. Und viele haben noch, wie gesagt, keine oder ganz wenig Ahnung.
Also sich erstmal belesen und schlau machen und dann für die Bedingungen sorgen. Und dann kann man sich Laufenten durchaus auch in den Garten holen, auch für Anfänger geeignet. Dankeschön, Herr Kohlhoff. Ja, und nicht nur die Laufenten brauchen einen Pool, wie wir ja gerade gehört haben, sondern auch wir Menschen kühlen uns gerne im Garten ab, wenn es so heiß ist. Und genau das ist das Thema in der nächsten Folge. Die hört ihr in 14 Tagen hier in der ARD Audiothek oder wo ihr sonst so Podcasts hört. Also bis dahin.